Schöne Grüße aus Bad Doberan darf ich ausrichten, insbesondere auch von Arnold Zibel. Seine Frau Emmy, die wird ja heute 91 Jahre alt, ist seit ein paar Tagen im Krankenhaus, aber wird wahrscheinlich diese Woche auch wieder entlassen werden. Und ansonsten ist sie ja wirklich noch fit und so und wirklich steht tief im Glauben und ist auch für uns immer wieder eine große Ermutigung, mit ihr zu reden. Ich möchte am Anfang noch mal kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, auf dein Wort zu hören. Wir bitten dich jetzt um Führung, um Leitung und um Weisheit. Wir bitten dich, dass du selber, der du uns begegnest in diesem Gleichnis, dass du uns dein Wort auftust und uns Gnade schenkst in der Verkündigung und im Hören. Amen. Ja, wir fahren fort in unserer Betrachtung, in unserer Reihe über Lukas 15. Und wir kommen mittlerweile schon zu Teil 6 in unserer Betrachtung von diesem großartigen Kapitel. Wir befinden uns zurzeit in der dritten von drei Geschichten im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das man vielleicht besser als Gleichnis vom liebenden Vater und von zwei verlorenen Söhnen bezeichnen sollte. Aber es geht in dieser Geschichte um viel mehr. Es geht letztlich um die Freude Gottes. Ich denke, uns ist oft nicht bewusst, dass Gott voll Freude auch ist. Wir denken manchmal, dass Gott eher zurückhaltend ist, dass er sehr beherrscht ist, fast ohne Gefühle. Wir glauben, dass Gott gnädig ist, weil uns die Bibel das sagt. Wir glauben, dass er barmherzig ist, dass er aber auch zornig ist auf Sünder, dass er ihr Gericht vorbereitet, dass er seinen Zorn auch ausgießen wird. Aber ich denke, uns fällt es manchmal schwer zu verstehen, dass Gott auch überreichliche Freude besitzt. In der ersten Geschichte ist Gott der Hirte, der das Schaf findet und es nach Hause bringt und jeden auffordert, sich mit ihm zu freuen. Und in Vers 7 sagt Jesus: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und in der zweiten Geschichte findet die Frau eine Münze und auch sie ruft ihre Freundinnen zusammen, dass sie sich freuen. Und in gleicher Weise steht dann in Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die Freude des Himmels gründet sich auf Sünder, die Buße tun, die umkehren. Ein Sünder, der Buße tut, bringt Gott Freude und auch allen, die sich in Gottes Umgebung befinden. In der dritten Geschichte dann geht es um einen Sohn, um einen lasterhaften, um einen zügellosen, um einen verschwenderischen Sohn, der aber wieder zurückkommt. Und weil er zurückkommt, bereitet er seinem Vater Freude, tiefe Freude, überfließende Freude. Freude, die so groß ist, dass er am Ende eine Feier veranstalten wird. Auf der anderen Seite standen die religiösen Führer Israels, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber beide Gruppen haben in keinster Weise die Freude Gottes über Sünder, die Buße tun, verstanden. Sie wollten nichts mit Sündern zu tun haben. Sie dachten, dass sie sich verunreinigen würden, wenn sie mit ihnen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt kämen. Sie hielten sie auf Distanz und tatsächlich haben sie im Grunde genommen nur Gemeinschaft untereinander gehabt, in ihrem Kreis. Sie haben sich gewissermaßen isoliert, um den Wahn ihrer eigenen Heiligkeit aufrechtzuerhalten. Es war ihnen unbegreiflich, sie konnten es nicht verstehen, dass Jesus sich mit Sündern umgab. Und zwar mit Sündern von der schlimmsten Sorte, mit solchen, die von der Öffentlichkeit verachtet wurden, die am Rand der Gesellschaft standen, mit solchen, die am wenigsten in die Synagogen Israels gehen würden. Für sie war das der Beweis, dass Jesus nicht von Gott sein konnte, sondern vom Satan war, weil er sich mit Leuten umgab, die vom Satan waren, aus ihrer Sicht. Immer wieder haben sie sich darüber beschwert und eine solche Beschuldigung ist auch der Anlass für diese drei Geschichten, die Jesus in diesem Kapitel erzählt. Wenn ihr nochmal auf Vers 1 und 2 seht, es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Zöllner waren verhasst von den Juden, sie hatten von den Römern das Recht, Steuern einzuziehen, erworben und bereicherten sich in dieser Tätigkeit. Und dieser Verrat gewissermaßen konnte von den meisten Juden nicht nachvollzogen werden. Sie galten als die schlimmsten Verräter und waren deswegen vom sozialen Leben Israels ausgeschlossen. In Vers 2, Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Das war das, was sie ihm vorwarfen. Er, Jesus, nahm sie an, die Sünder, wie ein Familienmitglied. Er akzeptierte sie und aus ihrer Wahrnehmung heraus bestätigte Jesus damit ihr Verhalten. Aber in diesem Kapitel in Lukas 15 erklärt unser Herr, warum er Zeit mit Sündern verbringt. Und er tut das mit Hilfe dieser drei Geschichten. Und der Grund ist, dass das, was Jesus tut, echte und wahre Widerspiegelung dessen ist, was Gott Freude bringt. Gott freut sich, wenn verlorene Sünder wieder angenommen werden, wie wir das gesehen haben in den Versen 7 und 10 in den ersten beiden Gleichnissen und wie wir das dann ja auch ganz dramatisch auch am Ende dieses letzten Gleichnisses sehen, wenn der Vater eine große Feier veranstaltet, weil der verlorene Sohn wieder zu Hause ist. Diese dritte Geschichte verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit, weil sie unglaublich reich, unglaublich tiefgehend ist. Bei einer oberflächlichen Betrachtung würden wir viel verpassen. Wie gesagt, wir leben in der westlichen Welt 2000 Jahre nach diesen Ereignissen, die zur Zeit von Jesus sich in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt in Israel dort stattfinden. Und uns fehlen einfach diese unbewussten Empfindungen der Zuhörer. Uns fehlt so der kulturelle Einblick, die inneren Haltungen, die damals zum Leben dazugehörten, die damals nicht erklärt werden mussten. Und wenn ihr euch also wundert, warum wir so lange brauchen für diese drei Gleichnisse, für dieses Kapitel, dann ist das einfach genau der Grund. Genau damit hat das zu tun. Die Geschichte gliedert sich selbst in drei Teile, die aber auch ineinander übergehen und zusammenhängen. Die Geschichte gliedert sich in den verlorenen Sohn, in den Vater und in den älteren Sohn. Und sie ist dramatisch und sie läuft ganz klar auf einen erkennbaren Höhepunkt zu. Letztes Mal haben wir uns die Verse 11 bis 16 angesehen, die wir in zwei Abschnitte geteilt hatten. Zuerst eine schamlose Bitte in Vers 11. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Von Anfang an geht es um zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Diese schockierende, schamlose Bitte bedeutete nichts anderes, als sich zu wünschen, dass der Vater tot war. Man bekam das Erbe erst nach dem Tod des Vaters und der Sohn, der sagt damit an dieser Stelle, ich wünschte, du wärst tot, ich möchte, was mir zusteht und ich möchte es jetzt. Der Vater, der ließ nicht nur die schamlose Bitte zu, der Vater lässt auch eine schamlose Rebellion zu. Die Verse 13 bis 16 und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Später wird gesagt, dass er sich mit Huren umgab. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Dann ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm, beziehungsweise niemand gab ihm Lohn, wäre besser übersetzt. Eine schamlose Bitte führt zu einer schamlosen Rebellion. All das, und das haben wir gesehen, ist ein Bild für irreligiöse, für rebellische, für unmoralische, für zügellose Sünder. Genau ein Bild für die Menschen, mit denen Jesus sich umgab. Für die Menschen, auf die man herabsah, die von der Gesellschaft verachtet waren, die an den Rand gedrängt wurden. Dieser junge Mann zeigt jemanden, der so tief gesunken ist, wie man nur sinken kann. Er ist ganz unten angekommen, und zwar in einem heidnischen Land. Er führt ein schockierendes, er führt ein unmoralisches Leben und muss als Jude nicht nur Schweine füttern, sondern er wünscht sich, ein Schwein zu sein, um ihre Schoten essen zu können. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Er endet in Verzweiflung, er endet in Hilflosigkeit. Nun, an diesem Punkt kommt der Vater wieder auf die Bühne zurück. Und zwar zunächst in den Gedanken des Sohnes. Von einer schamlosen Forderung und einer schamlosen Rebellion kommen wir zu einer schamvollen Buße. Wir sehen sie in Vers 17 und wollen dabei vor allem auch über den Vater nachdenken. Vers 17, da heißt es, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters. Bis hier zunächst. Plötzlich denkt der Sohn wieder an seinen Vater und ich bin sicher, er hat sich alle Mühe gegeben, nicht an ihn zu denken. Aber jetzt besitzt er nichts mehr, er ist verzweifelt, er ist allein, er ist mitten in einer großen, mitten in einer gewaltigen Hungersnot und er wird bald sterben. Und da kommt er wieder zu sich selbst, da geht er in sich und er führt gewissermaßen ein Selbstgespräch. Und in diesem Selbstgespräch sagt er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Und genau damit beginnt Buße. Buße beginnt mit einer korrekten, mit einer genauen Einschätzung des eigenen Zustandes. Für den Irreligiösen, für den verschwenderischen, zügellosen, für den lasterhaften Sünder ist es wichtig, dass er zu einer ehrlichen Einschätzung seiner eigenen Situation kommt. Der Sohn, der weiß jetzt, dass er in einer Situation ist, aus der er nicht mehr selbst herauskommen wird. Er weiß, dass er bald vor Hunger sterben wird, dass ihm keiner etwas geben wird und dass er das Schweinefutter nicht essen kann. Er ist völlig am Ende. Und alle Buße beginnt somit mit einer ehrlichen Einschätzung des eigenen Zustandes, Verzweiflung, Hilflosigkeit, keine eigenen Mittel mehr, dem Tod nahe. Also erinnert er sich an seinen Vater. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Was für ein Gegensatz. Und das sagt sehr viel aus über den Vater. Und das ist der Punkt, wo wir mehr über den Vater erfahren. Lasst uns kurz überlegen, was es bedeutete, ein Tagelöhner zu sein. Tagelöhner konnte man herumstehen sehen, in den Straßen, an den Feldern. Das gab es zu jeder Zeit, das gibt es bis heute. Wir waren mal als Familie in Kalifornien gewesen und da hat man wirklich viele illegale Einwanderer überall stehen sehen, die einfach auf Arbeit gewartet haben. Das sind die, die ganz unten sind, das sind die wirklich Armen, das sind die, die am wenigsten haben, die arbeiten wollen, weil sie arbeiten müssen. Und alle, die zu biblischen Zeiten arm waren, die mussten arbeiten. Sie hofften einfach, dass jemand vorbeikommt und dass sie für den jeweiligen Tag angestellt werden. Die meisten waren ungelernte Arbeitskräfte, obwohl es einige gab, die auch bestimmte Fertigkeiten auch entwickelt hatten. Aber die meisten waren ungelernt und die standen bereit, um zum Beispiel bei der Ernte zu helfen oder irgendeine andere kurzfristige Tätigkeit auch auszuüben, um sich etwas Geld zu verdienen, einfach um das Überleben zu sichern. Nun, der Sohn erinnert sich daran, dass sein Vater diesen Tagelöhnern so viel bezahlte, dass sie mehr besaßen, als sie benötigten. Er erinnert sich daran, dass die Tagelöhner mehr als genug hatten. Und das bedeutet, dass sein Vater was war? Sein Vater war großzügig. Er erinnert sich, dass sein Vater ihnen mehr gab, als sie gewöhnlich zum Überleben brauchten. Sein Vater zeigte Liebe. Sein Vater war gut. Sein Vater war freundlich. Sein Vater war großzügig. Tagelöhner waren geschützt im Alten Testament. In 3. Mose 19, Vers 13 heißt es, der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Tagelöhner waren abhängig davon, dass ihnen ihr Lohn täglich ausgezahlt wurde. Wenn man jemanden angestellt hatte, dann musste man ihm abends seinen Lohn geben, den er zum Überleben brauchte. Und hier haben wir einen Vater, der nicht nur das tut, was im Alten Testament vorgeschrieben ist, sondern der darüber hinausgeht. Dessen wohlwollende Behandlung der Arbeiter über das gewöhnliche Maß hinausgeht. Und das steht dem Sohn plötzlich wieder vor Augen. Und das kommt ihm ins Bewusstsein. Und das war wichtig an diesem Punkt, dass er sich daran erinnert, dass sein Vater nicht so ein kalter Mensch war, nicht so ein gefühlloser Mensch, kein strenger Mann war, dass er nicht gleichgültig war, sondern dass er freundlich und großzügig und gut ist. Und er kannte ihn eben gut genug, um zu wissen, dass er ein barmherziger Mann ist, ein großzügiger Mann, der gerne vergibt. All das weiß er ja noch von zu Hause, so hat er ihn ja erlebt. Und er kennt niemanden sonst, der so ist. Er weiß nicht, wo er sich sonst hinwenden soll. Und jetzt könnte vielleicht jemand sagen, Moment mal, man müsste doch erwarten, dass nachdem der Vater dermaßen gedemütigt und entehrt wurde im Dorf durch solch eine Bitte und durch solch einen verschwenderischen und durch solch einen undankbaren und lasterhaften Sohn, dass der Vater, der den Vater so unerträglich behandelt hat und der entehrt wurde, dass jetzt kein Sohn mehr auf die Idee käme, wieder zu ihm zurückzukehren. Aber der Sohn, der kennt ihn besser. Er weiß, dass er anders ist. Er weiß, dass sein Vater nicht rachsüchtig ist, dass er barmherzig ist. Er weiß, dass sein Vater großzügig ist. Tagelöhner waren keine Sklaven. Sklaven lebten in der Familie. Sie gehörten in einem gewissen Sinn dazu. Ihnen wurde nicht unbedingt Lohn bezahlt. Sie bekamen das, was sie zum Leben brauchten. Das wurde ihnen alles zur Verfügung gestellt. Normalerweise bekamen die Sklaven auch ein bisschen eine Art von Taschengeld. Man gab ihnen zu essen, man kümmerte sich um ihre Nöte. Aber Tagelöhner, die hatten es nicht so gut wie Sklaven, kann man wirklich so sagen. Sie standen niedriger, weil sie einfach niemanden hatten, der beständig für sie sorgte. Und sie mussten sich selbst um Arbeit bemühen. Und Tagelöhner waren die Niedrigsten der Niedrigen. Dafür erhielten sie zwar Lohn für ihre Arbeit, wobei sie aber vom Wohlwollen der Männer abhängig waren, die sie anstellten. Sie waren in keiner guten Verhandlungsposition. Eigentlich waren sie in gar keiner Verhandlungsposition. Sie nahmen, was sie bekamen, um zu überleben. Aber das hier war ein großzügiger Vater und allen Zuhörern wäre das bewusst gewesen. Das hätten sie hier ganz schnell innerlich verarbeitet, wo wir jetzt erst hier die Lücken füllen müssen. Der Sohn kehrt zurück zu diesem Vater, den er als barmherzig, fürsorglich, freundlich, großzügig in Erinnerung hat. Er ist bereit dafür, weil er keine Alternative mehr hat. Er kann nirgendwo anders mehr hingehen. Alles, was er noch tun kann, ist sich zu demütigen, seine schreckliche Sünde, sein schändliches Verhalten zu bekennen, zurückzukehren und zu versuchen, mit derselben Freundlichkeit, mit derselben Fürsorge und Barmherzigkeit behandelt zu werden, mit der sein Vater andere Menschen behandelt. Und möglicherweise kann er lange genug arbeiten, um das zurückzuverdienen, was er verloren hat, um so der Familie Wiedergutmachung zu leisten und sich dann mit seinem Vater zu versöhnen. Er denkt, wie die Leute in Israel dachten. Und Jesus möchte, dass er so denkt. Und seine Zuhörer hätten das verstanden. Sie dachten, ja, wenn er wirklich Buße tut, wird er zurückkehren zu seinem Vater. Er wird seine Schuld bekennen, er wird sich demütigen und er wird auch gedemütigt werden. Er wird zum Gespött der Leute werden. Und das ist gerecht und das ist richtig aufgrund seines abscheulichen Verhaltens gegenüber seinem Vater. Es ist sehr wichtig in einer Kultur wie der damaligen, in der Ehre so wichtig ist, die Ehre eines älteren Mannes zu beschützen. Und dann wird er von seinem Vater Barmherzigkeit und Vergebung empfangen auf Grundlage der Werke, die er getan hat. Er muss Wiedergutmachung leisten. Und soweit hätten die Pharisäer das verstanden. Sie wären entsetzt gewesen über diesen jungen Mann. Sie hätten ihn als Ausgestoßenen betrachtet. Aber wenn es überhaupt irgendeine Hoffnung für ihn gab, dann musste er nach Hause zurückkehren und Barmherzigkeit und Vergebung empfangen und arbeiten gehen, um sich die Versöhnung zu verdienen. Nun, er ist bereit dazu. Er ist gebrochen, er ist allein, er ist traurig, er ist bußfertig, er kann nirgendwo anders mehr hingehen und er glaubt an seinen Vater. Und das ist das Bild von jemandem, dessen Buße zur Errettung führt, weil wir nicht nur Buße hier sehen, sondern auch Glauben an den Vater. Er vertraut auf die Güte des Vaters. Er vertraut auf seine Fürsorge, seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit. Buße ist hier verbunden mit Glauben. Er weiß, was für eine Art Mann sein Vater ist, trotz seines schrecklichen Verhaltens seinem Vater gegenüber, obwohl er ihn so verunehrt hat, trotz der schrecklichen Art und Weise, wie er ihn behandelt hat, der schrecklichen Art und Weise auch, wie er sein Leben geführt hat und dass er am Ende ganz weit unten gelandet ist, weiß er, sein Vater ist jemand, der auch vergibt. Und bußfertig vertraut er darauf, dass er Vergebung empfangen wird, wenn er zurückgeht und alle Arbeit tun wird, die notwendig ist, um Wiedergutmachung zu leisten und mit ihm versöhnt zu werden. Verse 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten würden sagen, das ist gut so, das ist genau das, was er tun muss, das ist der richtige Entschluss, den er hier fasst. Der Sohn hat das verstanden. Er konnte nirgendwo anders mehr hingehen als zu Hause. Er verstand etwas von der Güte des Vaters. Er ist bereit, nachdem er Buße getan hat, sich der Güte des Vaters anzuvertrauen. Er wird nach Hause gehen und er wird tun, was er tun muss, indem er sich zum Tagelöhner macht und die niedrigste soziale Stellung einnimmt, die es gab. Keinen vertrauten Umgang mit dem Vater mehr. Noch nicht einmal ein Sklave. Schon gar nicht ein Sohn. Kein Recht mehr am Familienbesitz. Kein Recht mehr, den Besitz zu vergeuden. Er wird einfach nur arbeiten, wie jeder andere arbeitet. Und er ist bereit dazu. Und genau das geschieht, wenn jemand Buße tut. Zuerst wird der Sünder sich seines Tuns bewusst. Er kommt wieder zu Verstand. Er beginnt zu erkennen, wo er sich befindet. Er schätzt richtig ein, wo er sich befindet und wo sich sein Leben hinbewegt. Nämlich unausweichlich dem Tod entgegen. Ewiger Verdammnis. Und der Sünder sagt, ich kann auf diesem Weg nicht weitergehen. Es gibt nur noch eine Person, an die ich mich wenden kann. Und das ist der Vater, den ich blamiert und verunehrt habe. Zu ihm muss ich zurückkehren. Ich muss zurückkehren und die Schande auf mich nehmen. Ich muss volle Verantwortung für meine Sünde übernehmen. Ich muss auf seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, auf seine Liebe vertrauen. Und ich muss ihm sagen, dass ich bereit bin zu arbeiten und das zu tun, was auch immer zu tun ist, um meinen Weg zurück zu verdienen. Jeder würde das verstehen. Das ist sehr demütigend, peinlich, das ist äußerst schmachvoll. Aber er sagt, ich bin bereit dazu. Hört euch nochmal an, wie ernst ihm seine Selbstanklage ist. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wörtlich heißt es, ich habe in den Himmel hineingesündigt. Er hält nicht zurück. Er ist wirklich bußfertig. Er verleugnet sich vollständig. Er gibt zu, dass sein Leben in einem Desaster geendet ist. Ich bin kurz davor zu sterben und niemand anderes als ich selbst ist verantwortlich dafür. Ich habe rebelliert, ich habe mein Leben vergeudet, ich habe meinen Vater verunehrt. Meine Sünden reichen bis in den Himmel, sie reichen bis in die Gegenwart Gottes. Und das ist echte Buße. Er hält nichts zurück, keine Entschuldigung. Hier wird niemand anderes beschuldigt als er selbst. Und echte Buße, verbunden mit Vertrauen in die Liebe und in die Vergebung des Vaters, bringt den Sünder wieder auf den richtigen Weg. Und er muss umkehren. Keine Mittel mehr, getrennt vom Vater, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Jeder Sünder, der jemals Buße tut, beginnt mit einer starken Überzeugung seines eigenen Zustandes, verzweifelt, leer, auf dem Weg in den ewigen Tod. Jeder Sünder, der zum Vater zurückkommt, übernimmt die volle Verantwortung für seine Sünde und erkennt sie als Beleidigung, die bis in den Himmel reicht. Er ist sich bewusst, dass er die Gebote dessen verletzt hat, der im Himmel thront. Und die Juden damals, die hätten das verstanden. Wenn jemand zu Gott umkehrt, nimmt Gott diese Person an, wenn er die Werke vollbringt. Er hatte keine Rechte mehr, hatte sie alle verspielt, als er sich seinen Teil des Besitzes nahm und ihn zu Bargeld machte und es dann verschwendete. Keine Rechte mehr. Keine Werte mehr, es wird nie wieder einen Sohn geben. Ich bin nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Gib mir einfach nur Arbeit und all die Jahre, die notwendig sind, um das Verlorene zurückzuerwerben, das werde ich wieder erarbeiten. Ich habe keine Rechte, sagt er, ich habe keine Privilegien, ich habe keine Ansprüche mehr. Ich erwarte in keinster Weise, dass du mich zu meinen Bedingungen annimmst. Und erinnert euch, er ist tot. Sie hatten eine Zeremonie, eine Art Begräbnis, als er ging. Und aus diesem Grund sagt der Vater ja auch zweimal, dieser, mein Sohn, war tot. Ich erwarte nicht, im Haus zu wohnen. Ich erwarte nicht, ein Sklave zu sein. ich erwarte noch nicht einmal eine Beziehung mit dir, Vater. Ich möchte nur arbeiten, ich werde es wieder gut machen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Wisst ihr, hier ist wirklicher Glaube, hier ist wirkliche Buße. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die würden an diesem Punkt applaudieren. Und die würden sagen, hey, das ist richtig, was er macht, genau das ist das, was er tun muss. An diesem Punkt stimmen sie der Geschichte grundsätzlich zu. Sie mochten die Geschichte am Anfang nicht, weil der Sohn seinen Vater verunehrt und weil das für sie widerwärtig war. Sie waren schockiert, als der junge Mann das Haus verließ und sein Leben so führte. Sie waren noch schockierter, als er auf einmal Schweine fütterte und ihr Futter so gern gegessen hätte. Aber jetzt freuten sie sich über die Vorstellung, dass er zur Vernunft kam. Jetzt freuten sie sich darüber, dass er umkehrt. Sie wussten, dass es keine einfache Vergebung geben würde. Leicht war das nicht, aber er ist bußfertig und er vertraut seinem Vater, muss sich aber seinen Weg zurück verdienen. Und das war lupenreine Theologie der Pharisäer und letztlich die Theologie jeder anderen Religion. Er kommt zurück und er sagt, ich bin bereit, die Strafe auf mich zu nehmen. Ich nehme den Ausschluss aus der Familie auf mich. Ich nehme die Entfernung zu meinem Vater auf mich. Ich ertrage die Demütigung niedriger Arbeit. Ich nehme den Schmerz von schwerer Arbeit auf mich, um wieder gut zu machen, was ich verloren habe. Auch wenn ich Jahre dafür brauchen werde, ich werde mir den Weg zurückverdienen, bis mir vergeben werden kann. Jeder hat das verstanden. Jeder wusste, dies ist der Weg, den er gehen muss. Aller Glitzer aus dem fernen Land ist verflogen. Die Freiheit wurde zur Sklaverei, die Träume sind zu Albträumen geworden, aus den Vergnügungen wurde Schmerz und aus Spaß wurde Trauer. Die Party ist mit Sicherheit vorbei, das Lachen ist verstummt, die Freunde haben ihn verlassen. Es ist so schlimm geworden, wie es nur werden kann. Er ist kurz davor zu sterben und er hat keine andere Möglichkeit, sich an irgendjemanden zu wenden, als an seinen Vater. Dieses Beispiel heißt nicht, dass jeder Sünder, der Buße tut, ein so schlimmes Leben führt, aber darum geht es hier auch nicht. Nicht jeder Sünder ist so böse und zügellos, wie es hier beschrieben wird. Nicht jeder Sünder gibt sein Geld für Huren aus, aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist doch Folgendes. Wie geht Gott, der Vater, mit einem Sünder um, der so böse ist, wie es schlimmer nicht geht? Denn wenn Gott, der Vater, so jemandem gegenüber in Gnade handelt, jemandem, der so tief gesunken ist, wie man nur sinken kann, dann gibt es auch Hoffnung für jeden, der nicht so böse ist. Und deswegen muss das Beispiel ein Extrembeispiel sein, damit dieser Punkt deutlich wird. Er ist bereit, demütig zu seinem Vater zu kommen. Er ist bereit, seine Sünden ohne Ausreden zu bekennen. Er ist bereit, die Arbeit zu tun, die getan werden muss. Und das ist der typisch religiöse Weg. Du kommst in die Familie Gottes durch deine Werke. Und das führt uns zum vierten Punkt in unserer Gliederung. Eine schamvolle Annahme. Das mag euch verwundern, aber wir werden es gleich sehen. Eine schamvolle Annahme. Eine schamlose Forderung, eine schamlose Rebellion, eine schamvolle Buße und jetzt eine schamvolle Annahme. Und das ist erstaunlich, das ist unglaublich und das ist schockierend. Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Falls die Pharisäer und die Schriftgelehrten jetzt auf irgendetwas draufstehen würden, würden sie an diesem Punkt runterfallen. Was hier beschrieben wird von Jesus, übersteigt ihre Vorstellung bei weitem. Nach ihrem Verständnis war das nichts anderes als eine schamvolle Annahme. Der Vers geht einfach los mit, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Der Sohn ist bereit, die Schande auf sich zu nehmen, die er verdient. Er möchte wieder angenommen werden, er möchte einen Neubeginn, er braucht den Vater, er muss von ihm bezahlt werden. Der Vater kann ihm das Überleben sichern. Er hofft auf die Güte, die Freundlichkeit, auf die Vergebung. Er ist ernsthaft bußfertig, er möchte noch nicht einmal ein Sklave sein, sondern sich den Weg zurückzuverdienen. Er möchte nichts, was er nicht verdient, und er will arbeiten, um sich etwas zu verdienen. So ungefähr denken die Menschen, und so haben die Juden damals auch gedacht. Die Pharisäer und alle anderen, die Jesus hörten, würden sagen, richtig. Und wisst ihr, wenn er wieder zu seinem Vater kam, war ganz klar, was er tun würde. Und das wusste auch jeder damals. Zuerst einmal wäre der Vater für den Sohn nicht zu sprechen. Er wurde verunehrt, der Respekt in dem Dorf war vor ihm gesunken, es war Schande über ihn gebracht worden durch diesen frevelhaften Sohn. Der Sohn hat Schande auf sich selbst, der Vater hat Schande auf sich selbst gebracht, weil er ihm das erlaubt hat. Und nun kommt der Sohn mit einer weiteren Bitte, nachdem er schon einen großen Teil des Vermögens verloren hat. Und die Juden, die hätten jetzt erwartet, dass der Vater sich weigern würde, ihn zu treffen. Dass er vor dem Tor, außerhalb des Familienanwesens, irgendwo im Dorf sitzen musste. Tagelang. Öffentlich. Keiner würde ihn zu sich aufnehmen, damit er zum Gespött der Leute werden kann. Dass das ganze Dorf Vergeltung üben könnte. Dafür, dass er seinem Vater so etwas angetan hatte. Und das hätte er verdient. Spott. Beleidigungen hätte er ertragen müssen. Er wäre gepeinigt worden. Und vielleicht hätten sie sogar auf ihn gespuckt. Und vielleicht wäre es sogar zu körperlichen Übergriffen gekommen. Und der Sohn hat das erwartet. Er hatte das ganze Dorf beleidigt mit seinem Verhalten. Er wusste, dass genau das passieren würde. Aber er würde sich hinsetzen und das auf sich nehmen. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben diese Art von Spießrutenlauf erwartet. Sie hätten erwartet, dass er zum Gespött der Leute wird, als Teil der Wiedergutmachung für die Schande, die er auf seinen Vater gebracht hat. Und wenn dann der Vater ihn nach einiger Zeit empfangen würde, dann würde das eine sehr unterkühlte Begegnung sein. Und man hätte vom Sohn erwartet, dass er sich verbeugt und dass er die Schuhe vom Vater küsst. Und dann würde der Vater ihm mit einer gewissen Gleichgültigkeit sagen, welche Arbeit er zu tun hätte und wie lange er arbeiten müsste, um zu beweisen, dass seine Buße echt war. Und wenn er dann wirklich all die Jahre arbeitete, die der Vater ihm auferlegt und alles wieder gut gemacht hätte und alles vollständig zurückzahlte, was er ihm schuldete, konnte er mit dem Vater versöhnt werden. Aber nur dann. Alle Rabbis damals lehrten das so. Alle Rabbis lehrten, dass Buße mit Werken verbunden ist, dass man dadurch die Zuneigung Gottes gewann. Jeder wusste, dass das auch auf diese Art und Weise getan wird. Und auch das Dorf würde ihn dann arbeiten lassen, nachdem sie den Spott über ihn ausgegossen hätten. Aber das ist nicht das, was hier passiert. Das, was passierte, kann man nur mit schamvoll beschreiben. Schamvoll. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Als er aber noch fern war, das heißt, der jüngere Sohn hatte das Dorf noch nicht betreten. Er ist weit außerhalb des Dorfes, auf irgendeinem dreckigen Weg, jedenfalls weit weg. Und der Vater sieht ihn. Und das ist ein Hinweis darauf, dass der Vater ihn suchte. Und die Zuhörer würden annehmen, dass er lange gesucht hatte, dass er ihn oft gesucht hatte. Er wusste, dass das Leben seines Sohnes so enden würde, wie es endete, und er hoffte, dass er überleben würde, so dass er zurückkommen könnte. Und der Vater, der leidet die ganze Zeit über im Stillen, ganz für sich. In seinem Herzen ist Liebe, die leidet und leidet und leidet und sucht und sucht und sucht. Es muss Tag sein in der Geschichte, denn er sieht ihn schon von Weitem. Das heißt, die Stadt ist voll mit Menschen, voll mit Frauen, mit Kindern, mit alten Menschen, jeder, der nicht auf dem Feld arbeitet. Es ist ein ziemlich hektischer Ort. Und der Vater hält Ausschau und er sucht und sucht und sucht. Warum sucht er? Ganz einfach. Er möchte den Sohn erreichen, bevor der Sohn das Dorf erreicht. Er möchte nicht nur, dass die Versöhnung von ihm ausgeht, wie vom Hirten, der das Schaf fand und wie bei der Frau, die die Münze fand. Er möchte nicht nur, dass die Versöhnung von ihm ausgeht, er möchte seinen Sohn erreichen, bevor der Sohn das Dorf erreicht. Warum? Er möchte ihn vor dieser Schmach und vor dieser Schande schützen. Er möchte ihn vor dem Spott, vor den Beleidigungen und vor den Beschimpfungen schützen. Er möchte die Schande auf sich nehmen. Er möchte die Demütigung tragen. Er ist bereit, dass die Leute sagen, was macht er denn jetzt? Dieser Mann, der entehrt wurde, entehrt sich jetzt selbst, indem er diesen bösen Jungen annimmt? Aber er möchte den Sohn vor dem Spott der Leute schützen, vor den Beschimpfungen, vor der Kränkung, die gerecht war. Das war ja ein Teil der Kultur damals. Es wurde erwartet. Wie macht er das? Wie schützt er seinen Jungen? Er sieht ihn, heißt es, als er noch weit weg war, und er hatte Erbarmen. Nicht nur Erbarmen wegen seiner Vergangenheit, nicht nur Erbarmen wegen der Gegenwart, weil er nach Schweinen roch, weil er dreckig war, sondern er hatte Erbarmen wegen den Dingen, die auf ihn hier warteten. Er hatte Erbarmen, es jammerte ihn. Sein Bauch zog sich zusammen, so verstand man das damals. Er fühlte diesen Schmerz im Bauch, als er ihn sah, und wusste, welcher Spottausbruch ihn erwarten würde. Also sagt der Text, er lief. Und das müssen wir wissen. Kein Mann im Nahen Osten, der in seiner Position und in seinem Alter ist, würde rennen. Das ist grundlegend. Das Wort laufen, das hier verwendet würde, ist das Wort, das man verwenden würde, wenn jemand in einem Stadion lief. Das heißt, der Vater sprintete. Er ist ungeduldig. Er kann gar nicht schnell genug zu seinem Sohn kommen. Es geht dabei nicht um ein langsames Schlurfen oder ein schnelles Gehen, sondern er rennt. Und das ist weit unter der Würde des Mannes. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Bei der damaligen Kleidung musste er sein Gewand raffen, um rasch laufen zu können. Er muss es wie ein Heranwachsender vorne in die Hand nehmen, damit er überhaupt laufen kann. Und in dem Moment, wo er das tut, werden seine Beine sichtbar. Und das wird als sehr demütigend betrachtet. Und damit bricht er alle Regeln der Gesellschaft. Er verhält sich gegensätzlich jeder kulturellen Norm. Denn die Ehre eines Mannes war direkt mit seinem Gewand verbunden. Und das ist der Kultur im Nahen Osten so fremd, dass es in arabischen Bibelübersetzungen geradezu einen Unwillen gab, den Vater laufen zu lassen. In einigen syrischen Übersetzungen steht, dass der Vater lief, aber in älteren arabischen Übersetzungen steht, er ging, er präsentierte sich, er eilte, er beeilte sich. Aber die Übersetzer, die arabischen Übersetzer, brachten es nicht übers Herz aufzuschreiben, was das Wort bedeutete, nämlich, dass er lief. Und man hat 1000 Jahre lang eine ganze Vielfalt solcher Ausdrücke, fast schon, als ob es eine Art Verschwörung gab, diese demütigende Wahrheit zuzugeben, dass der Vater lief. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Tradition identifizierte den Vater als Gott, und in der Öffentlichkeit zu laufen war, wie gesagt, zu demütigend, als dass man es einer Person hätte zuschreiben können, die Gott symbolisiert. Schließlich 1860, in der sogenannten Van Dyck-Übersetzung, läuft der Vater endlich. Und die Arbeitsblätter der Übersetzer, die gibt es noch, und in den ersten Versionen an dieser Übersetzungsarbeit stand immer noch, er beeilte sich, und erst in der letzten Version steht, er lief, 1860. Warum läuft er? Warum bringt er solche Schmach auf sich? Er läuft, um den Sohn vor der Schande zu schützen, um sie auf sich zu nehmen, die Gehässigkeiten, die Beleidigungen, die Verachtung, so dass der Sohn sie nicht ertragen muss. Das ist schockierend. Und dann, als er endlich ankommt, das ist noch schockierender, umarmt er ihn. Er fiel ihm um den Hals, stinkend und schmutzig, zerlumpt, wie er war. Und jetzt wissen wir an dieser Stelle, dass der Vater diesen Schmerz in der Stille vor sich hergetragen hat, die ganze Zeit über, als der Sohn weg war. Er litt und er hatte nie aufgehört, diesen Sohn zu lieben. Und jetzt wird dieser Schmerz, diese Liebe, die für niemanden zu sehen war, öffentlich, als er durch die Straßen läuft und diese Schmach auf sich nimmt und seinen Sohn umarmt und ihm hilft, diese Schmach sich zu ersparen. Und jetzt weiß jeder, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt. So sehr, dass er seine Schmach auf sich nimmt. Er entäußert sich jeglichen Stolzes. Er verzichtet auf jedes Recht, auf jede Ehre, die ihm gebührt. Als Ausdruck seiner Liebe ist er bereit, sich öffentlich zu blamieren und diesen zurückkehrenden Sünder zu umarmen und ihn davor zu schützen, Schmach und Schmott von anderen ertragen zu müssen. Als der Sohn das Dorf betritt, ist er wieder ein vollständig angenommener Sohn, dem vollständig vergeben war. Man kann nicht in Worte fassen, was das für einen Schock bei seinen Zuhörern ausgelöst hat. Und als ob das nicht ausreichte, heißt es dann, und er küsste ihn. Und immer wieder, er küsste ihn sehr, er küsste ihn auf die Wange, auf den Kopf, überall hin. Das ist höchst erstaunlich. Jemand möchte wissen, wie bereitwillig Gott Sünde annimmt. Er ist bereit, durch den Schmutz zu laufen und die Blamage auf sich zu nehmen und den Sünder fest zu umarmen und ihn überall auf den Kopf zu küssen. Ein Kuss der Liebe, immer und immer wieder. Der Sohn ist bereit, die Füße seines Vaters zu küssen, aber der Vater küsst seinen Kopf. Das drückt Freundschaft aus, Liebe, Vergebung, Annahme, Versöhnung, all das. Und das alles, bevor der Sohn auch nur ein Wort sagt. Aber was muss er noch sagen? Er ist da. Und das reicht aus, um seine Buße und seinen Glauben an den Vater auszudrücken. Er wusste ja, dass seine einzige Hoffnung die Barmherzigkeit des Vaters war, und er wusste, dass ihm ein Spießrutenlauf im Dorf bevorstand, und er kam trotzdem. Das ist eine radikale Geschichte. Radikal, völlig unorthodox, völlig unerwartet. Und genau das hier ist der Punkt, wo die Geschichte ihre riesengroße, spektakuläre Überraschung hat. Der Vater lässt sich herab. Aus seiner Liebe zum Sohn demütigt er und erniedrigt er sich. Er läuft den ganzen Weg von seinem Haus durch die Straßen der Stadt. Er nimmt Schmach und Schande auf sich. Er wirft seine Arme um den Bußfertigen, um den glaubenden, vertrauenden Sünder, der zu ihm kommt, in stinkenden und unreinen Klamotten, und er küsst ihn und versöhnt ihn mit sich selbst. Und der Vater tut hier genau das, was Jesus getan hat, genau dasselbe. Und der Schock ist, dass alles ohne was geschah, ohne Werke. Das ist der Schock. Es war alles aus Gnade. Und in dem Sinne passt ja auch der Wochenspruch so gut. Und wie das aus dem nächsten Vers, aus Vers 21 deutlich wird, verstand das der Sohn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ende der Rede. Er lässt etwas aus. Was lässt er aus? Seht nochmal in Vers 19. Er lässt das Ende aus. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Warum? Weil es keine Notwendigkeit für Werke mehr gibt. Er hat eben Gnade erfahren. Das ist der Schock. Die Bereitwilligkeit des Vaters. Er nimmt seinen Sohn an. Er umarmt ihn und versöhnt sich mit dem Sohn, bevor der Sohn auch nur ein Wort sagen kann. Und als er dann was sagt, lässt er den Teil mit den Werken aus. Echte Buße, echter Glaube und keine Werke. Warum? Weil er bereits wieder als Sohn angenommen wurde. Ihm ist bereits vergeben. Er hat schon Barmherzigkeit empfangen. Er ist bereits versöhnt mit dem Vater. Seine Buße ist echt. Sein Glaube ist echt. Und daraufhin gewährt der Vater ihm völlige Vergebung und Versöhnung. Und der Sohn, der weiß jetzt, ich muss den Weg zurück nicht erst verdienen. Er hat mich umarmt, er hat mich geküsst, er hat meine Schande auf sich genommen. Das ist alles, was der Sünder je tun muss. Bußfertig zu sein, seine verzweifelte Lage zu bekennen und Gott zu vertrauen. Und Jesus als Retter kommt dann zu dem Sünder gelaufen. Jesus kommt gelaufen. Er fordert nichts von ihm. Er umarmt ihn mit Armen der Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Er küsst ihn immer und immer wieder und nimmt ihn als Sohn an. Der Sohn und die Zuhörer hatten am Anfang ein jüdisches Verständnis von Buße und Glaube und Werken. Am Ende aber haben der Sohn und wir ein göttliches Verständnis von Buße und Glaube und Gnade. Der Sohn ist bereit, für seine Sünden zu leiden. Er empfindet das als richtig. Aber das ist nicht notwendig. Der Vater hat sein Anwesen verlassen. Er kommt in Demut durch die dreckigen Straßen gelaufen. Er trägt die Scham, um seinem geliebten Sohn zu vergeben und ihn wieder anzunehmen und zu beschützen. Der Sohn bietet keinen Plan an, irgendwelche Werke zu tun. Das wäre eine Beleidigung gegenüber der Gnade. Das wäre eine Beleidigung gegenüber der Liebe. Das wäre eine Beleidigung gegenüber der Schmach, die der Vater trug. Er hat doch jetzt gesehen, was Gnade ist. Er weiß, dass er mit völliger Liebe angenommen ist als Sohn akzeptiert ist, kein Wort mehr darüber, dass er ein Tagelöhner sein will. Er will gerne wieder Sohn dieses liebevollen und vergebenden Vaters sein und seine Zukunft seinem Vater anvertrauen. Gott ist großzügig und überreich in seiner Liebe. Gott ist großzügig und überreich in seinen Umarmungen. Gott ist großzügig und überreich in seinen Küssen. Und nächstes Mal werden wir sehen, dass er sich so sehr freut, dass er eine große Feier im Dorf für diesen bußfertigen Sünder veranstaltet. Lasst uns dem Herrn eine Antwort geben.